Was für ein schöner Einstieg mit so einem Lied, nach seinem Urlaub wieder hier begrüßt zu werden. Also vielen Dank an euch Kinder, auch wenn ihr jetzt leider weg seid, dass ihr das gemacht habt. Ich habe mich entschieden, jetzt nach meiner Sommerpause mit dem Jakobusbrief wieder weiterzumachen. Da sind noch 9 Verse übrig und in denen steckt auch noch einiges Wichtiges drin. Und das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Heute geht es nur um einen Vers. Und bei diesem einen Vers, da geht es um die Wahrhaftigkeit dessen, was wir sagen. Ich lese uns vor aus... Klappt's? Ja. Ich lese uns vor aus Jakobus 5, den Vers 12. Da schreibt Jakobus: Vor allen Dingen aber, Brüder und Schwestern, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Also, hier geht's um das, was wir sagen. Wir sollen schlicht und einfach nur die Wahrheit sagen und nichts als die Wahrheit. Auf das, was wir so von uns geben, soll man sich verlassen können. Punkt. Das wäre eigentlich zusammengefasst, worum es da bei dem Text geht. Dazu braucht es dann auch keine Bekräftigungen, Beteuerungen, Beglaubigungen, Schwüre, Eide oder sonst irgendwas. Es soll einfach nur gelten, was wir sagen. Es soll stimmen, was wir sagen. Es soll passen, es soll richtig sein. Die Sache mit Eid und Schwur, letztlich soll die ja nur sicherstellen, dass man sich auf die Aussagen, auf das, was einer verspricht, was er zusagt, verlassen kann, dass er das einhalten wird. Aber letztlich ist auch ein Eid, auch ein Schwur keine Garantie, dass tatsächlich die Wahrheit gesagt wird. Wenn unsere Kommunikation geprägt ist von Wahrhaftigkeit, dann ist es auch gar nicht nötig, da nochmal irgendwie ja, was zu bekräftigen, zu bestätigen, zu beteuern. Das ist überflüssig, wenn unser Ja, das wir sagen, auch ein Ja meint, was in uns ist. Oder wenn wir ein Nein sagen, dass das auch dann zu dem passt, dass eben ein Nein in uns ist. Wir machen das nicht. Wir erkennen, nein, das wollen wir nicht, das sagen wir nicht, das wollen wir nicht, dürfen wir nicht, müssen wir nicht, keine Ahnung. Ein Nein ist ein Nein, ein Ja ist ein Ja. So einfach ist es von Gott gedacht. Natürlich kann jetzt die Frage aufkommen, und wenn ich mir nicht sicher bin, was sagt man dann? Vielleicht, genau. So einfach ist es, das ist jetzt hier nicht erwähnt, aber dieses Missverständnis kann auftauchen, wenn man jetzt diesen Text sich so anguckt. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann sage ich, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht. Das ist wahrhaftig. Oder wenn ich ja noch nicht eine Zusage machen kann, dann sage ich, vielleicht. Ich muss noch drüber nachdenken. Man sagt ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Dann habe ich mir überlegt, was für ein Bild gibt es für Wahrhaftigkeit? Was fällt denn euch ein? Womit könnte man Wahrhaftigkeit im Reden in ein Bild fassen? Womit wäre das möglich? Eine Kinderpuppe. Ich habe erst Kinderpopo verstanden. Aber ich meine, der ist auch wahrhaftig, ne? Er zeigt, was in ihm steckt und dann findet man das in der Windel. Aber Kinderpuppe, interessant, da wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Ach, das habe ich nochmal falsch verstanden. Also irgendwie ist noch Wasser in den Ohren aus dem Urlaub. Also Kindergruppe, weil es da wahrhaftig zugeht. Ja, deshalb, vermutlich meintest du das, oder? Genau. Jetzt habe auch ich es verstanden, sorry, ich habe manchmal eine lange Leitung. Gibt es noch Ideen? Ein hoher Berg? Fest und wahrhaftig und man hat einen Überblick von oben, sieht alle Wahrheiten um sich rum. Okay. Die Ehe? Ja, die Ehe als Bild für Wahrhaftigkeit. So sollte es sein. Das wurde noch nachgeschoben. Also das Ideal von Ehe verkörpert Wahrhaftigkeit. Wenn es nicht gelingt, dann kann es auch ja, das Gegenteil sein. Ein nackter Mensch, das ist ja in der Erzählung vom Paradies, vom Urzustand. Adam und Eva waren nackt, sie schämten sich nicht, sie mussten sich vor Gott nicht verstecken. Der Sündenfall passiert, die Unsicherheit kommt rein. Wie stehen wir zu Gott, wie stehen wir zueinander? Und sie machen sich Schürze aus Blättern, um sich zu schützen. Und da kann man tatsächlich, also kann ich sehr gut nachvollziehen, ja, da kommt so dieses, ich möchte nicht mehr so gesehen werden, wie ich bin. Vielleicht ist da ja was falsch bei mir und so. Man muss sich schützen. Spannend. Also noch ein Eindruck, dass vielleicht der eine oder andere noch so was sagen wollte. Das war jetzt zu leise. Ein Hund, der ist immer irgendwie authentisch. Der wedelt mit dem Schwanz, wenn es ihm gut geht. Der guckt einen mit traurigen Hundeaugen an, wenn er was von einem will. Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt dürft ihr mal gucken, was ich für ein Bild gefunden habe. Klappt leider nicht, aber ich kriege Unterstützung. Vielen Dank, Pascal. Ja, was denkt ihr darüber? Ne? Ich will jetzt hier nicht Umfrage machen. Also es ist ja ein Haus mit Puzzleteilchen. Und für mich ist so ein Puzzle ein Bild für Stimmigkeit. Die Dinge passen zusammen. Sie fügen sich. Es ist rund irgendwie, wenn man ein Puzzle dann zu Ende gepuzzelt hat. Jedes Teil ist an seinem Platz. Es gehört zusammen und es ergibt ein stimmiges Bild am Ende. Und das Haus ist für mich ein Bild für unseren Lebensraum, oder wo wir leben, wo wir sicher sind, wo wir geborgen sind, wo wir mit der Familie, wo wir aufwachsen leben. Und ein Haus, wenn das keine tragfähigen Wände hat, dann bietet es keine Sicherheit. Irgendwie, also es braucht, dass das Haus stabil ist. Die Teilchen müssen zusammenpassen. Und in einem Haus mit Chaos in den Zimmern, da entsteht auch irgendwie keine Lebensfreude. Also das ist irgendwie so ein Bild, das ich für Wahrhaftigkeit, was mich für angesprochen hat, in puncto Wahrhaftigkeit im Reden. Die Dinge passen zusammen, sie sind tragfähig, sie sind zuverlässig und das Leben bekommt Raum. Es kann sich entwickeln, es kann sich entfalten. Ja, ob es euch jetzt so anspricht, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr es ja für euch irgendwie mitnehmen. Letztlich geht es bei der Wahrhaftigkeit ja darum, dass Zuverlässigkeit entsteht im Reden, dass man sich verlassen kann, was jemand sagt. Ja ist ein Ja, Nein ist ein Nein. Und da braucht man jetzt nicht noch irgendwelche Beteuerungen dazu. Das ist ja das, was Jakobus da auf dem Herzen hat. Und für mich ist deutlich geworden, so als ich drüber nachgedacht habe, Zuverlässigkeit ist so, 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 so wichtig im Leben. Es beginnt im Grunde mit den Naturgesetzen. Wenn die nicht konstant gelten würden, wenn wir da drin nicht Zuverlässigkeit erleben würden, es wird ja drunter und drüber gehen, es wird ja nichts funktionieren. Also der ganze Kosmos existiert ja nur in der Form, wie wir ihn wahrnehmen können, bis in den Mikrokosmos rein, weil die Naturgesetze zuverlässig gelten, weil Gott dafür gesorgt hat, dass das alles stimmig ist, funktioniert. Und wir können das auch anwenden auf unseren Umgang miteinander, ob es in der Wirtschaft ist, bei Dienstleistungen oder ja, wie der Staat mit uns umgeht, bei der Arbeit, im Freundeskreis. Wenn da nicht Zuverlässigkeit immer wieder überwiegt, dann wird ja nichts funktionieren. Natürlich erleben wir auch viel Unzuverlässigkeit, was Dienstleistungen betrifft, den Staat betrifft, Partnerschaft vielleicht betrifft, Freunde und so weiter. Aber da muss ganz viel Zuverlässigkeit sein, damit es überhaupt ein bisschen den Anschein von Freundschaft hat oder von, sagen wir, Arbeitsfähigkeit hat auf Arbeit oder ein Staat existieren kann. oder jemand seine Dienstleistung anbieten kann, wenn der ständig unzuverlässig wäre, da wird ja gar nichts gehen. Und bis rein in die Keimzelle des Lebens, bis rein in die Ehe, in die Partnerschaft, Familie oder geistlich gesehen auch Gemeinde. Es braucht Zuverlässigkeit. Es ist das A und das O. Es funktioniert anders nicht. Und Wahrhaftigkeit im Reden, das ist die Basis dafür. Deswegen habe ich als Überschrift auch gewählt, Wahrhaftigkeit muss sein. Ich gehe mal wieder zurück, ja, zur Folie. Wahrhaftigkeit muss sein. Anders funktioniert Leben nicht. Anders kann Leben nicht gelingen. Und das, finde ich, spiegelt sich dann nochmal am Ende dieses kurzen Predigttextes eigentlich ganz, ganz schön mit dieser Formulierung, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Überrascht euch vielleicht, dass ich das jetzt da drin sehe. Ich möchte es mal versuchen zu erklären. Im Gericht soll die Wahrheit ans Licht kommen. Dazu dient ein Gerichtsverfahren. Und dann soll auch ein entsprechendes Urteil gefällt werden, damit dann klar ist, wie es weitergeht. Und Lüge, Verschleierung, fehlende Wahrhaftigkeit, Unzuverlässigkeit, sie schadet dem Leben. Und sie schadet, wenn sie dem Leben schadet, letztlich auch uns selbst. Sie blockiert in den Beziehungen, sie zerstört Vertrauen, sie macht Lebendigkeit kaputt oder verhindert sie. Und wenn man jetzt diese ganzen negativen Auswirkungen von Unwahrhaftigkeit, von Unzuverlässigkeit, wenn man die einfach beiseite lassen würde, wenn man die übergehen würde, das wird ja nicht funktionieren. Die Sachen, die schief laufen, die müssen angesprochen werden. Sie können nicht als nebensächlich abgetan werden. Es muss zur Sprache gebracht werden. Es muss angeschaut werden. Es muss beurteilt werden. Und das steckt alles in diesem Wort Gericht. Ein liebender Gott kann zu dem Mist, den wir fabrizieren, zu dem, was wir zerstören, in dieser Welt, in diesem Leben, im Miteinander, ein liebender Gott kann dazu nicht schweigen. Das wäre lieblos. Und deswegen muss Gott früher oder später uns damit konfrontieren, wo eben Wahrhaftigkeit auf der Strecke bleibt, wo sie Schaden anrichtet. Und wenn Gott uns damit konfrontiert, das kann schon in diesem Leben sein, auf dieser Erde, spätestens aber, wenn wir vor der Tür zum Himmel stehen und da rein wollen, dann wird alles, was bis dahin noch ungeklärt ist, was nicht bereinigt ist, zur Sprache kommen müssen. Denn sonst wird ja im Himmel, in der neuen himmlischen Welt Gottes, das Schlechte und Böse weiter Raum haben. Und das darf nicht sein, um unsretwillen. Und Gottes Anliegen im Gericht ist nicht, ob das jetzt das Gericht hier in dieser Erde stattfindet, auf dieser Erde stattfindet oder auf der Schwelle zum Himmel. Sein Anliegen ist nicht, uns zu verdammen. Sein Anliegen ist nicht, uns den Himmel zu verweigern, sondern sein Anliegen ist, uns von unseren Sünden frei zu machen, uns davon reinigen zu können, damit wir dann auch wirklich in seiner Gegenwart sein können, im Himmel. Und weil das Gottes Anliegen im Gericht ist, ist es so wichtig, dass wir erkennen, begreifen, eingestehen, bejahen, dass wir Sünder sind. Denn wir werden wegen unserer Sünde vor Gott nicht bestehen können. Das geht einfach nicht. Wir werden uns nicht selbst vom Bösen reinwaschen können. Dazu haben wir gar nicht die Mittel, die Fähigkeiten. Wir werden uns Gott gegenüber nicht selber rechtfertigen können. Wir brauchen Vergebung. Und das ist das, was letztlich im Gericht klar werden soll, dass wir Vergebung brauchen. Natürlich geht es auch darum, dass wir uns bemühen, ein wahrhaftiges Leben zu führen. Dass wir versuchen, wahrhaftig zu sein in unserem Reden. Aber wir werden immer wieder scheitern. Entweder, wenn der Druck zu groß wird Oder auch wenn es uns zu gut geht, dann werden wir leichtfertig. Dann ist es nicht mehr ganz so wichtig. Wenn das mit Halbwahrheiten funktioniert und wir kommen damit ganz gut durchs Leben, dann verführt uns das dann auch. Aber wir werden immer wieder scheitern. Und letztlich gehört zum Wahrhaftigsein dazu, und damit beginnt es nämlich, dass wir uns das eingestehen, auch wo wir scheitern, wo wir eben sehen, wir waren unwahrhaftig. Und deswegen ist ja Gott vor 2000 Jahren hier in diese Welt gekommen, ist unser Schöpfer in Jesus in seine eigene Schöpfung gekommen, weil er unser Verhältnis zu ihm auf eine ganz, ganz neue Basis stellen wollte. Gott hat ja dieses Unglaubliche gemacht, dass er als der Richter, der eben als Garant des Lebens auftreten muss, weil er Liebe ist, dass er im Tod von Jesus sein eigenes Gerichtsurteil über unsere Fehler, über unsere Sünde auf sich genommen hat. Weil Gott ausschließen möchte, dass wir im Gericht dann uns aus Angst noch verstecken müssen. Denn dann bringt das Gericht nichts. Das Gericht bringt nur was, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Wenn wir im Gerichtssaal stehen und weiter die Wahrheit verleugnen, dann wird uns das Gericht nichts nützen. Es wird uns wir werden weiter in dem Gefängnis der Sünde bleiben. Gott möchte, dass wir keine Angst mehr vor seinem Gericht haben. Deswegen hat er sein eigenes Gerichtsurteil schon auf sich genommen. Damit wir uns der Wahrheit stellen können, egal wie ernüchternd sie ist oder wie erschreckend sie ist, wie erbärmlich ist, was vielleicht über das eigene Leben plötzlich ans Licht kommt. Und letztlich werden die dunklen Bereiche unseres Lebens, die werden nur dann heller werden können, wenn das Licht reinfallen darf, wenn das Licht da reinkommen darf in diese dunklen Bereiche. Erst dann werden diese dunklen Bereiche aufhören, dunkle Bereiche zu sein, je mehr Licht da reinfallen kann. Und das ist dieses Wunderbare, was Gott uns durch Jesus anbietet, diese einzigartige Beziehung, die seit 2000 Jahren jetzt als Angebot Gottes in der Welt ist, dass wir eine Beziehung zu Gott durch Jesus leben dürfen, dass wir in eine Beziehung zu Gott durch Jesus hineintreten dürfen, wo wir unter seinem Schutz und unter seiner Regie stehen. Dass wir unser Leben Jesus unterstellen dürfen, dass wir sagen dürfen, Jesus, mein Leben soll jetzt dir gehören. Weil dann darf ich sicher sein, dass Jesus den Preis für meine Schuld, für meine Fehler, für meine Sünde bereits komplett bezahlt hat. Diese Wahrheit gilt dann. Und dann darf ich sicher sein, dass mich nichts von Jesu Liebe trennen kann, egal was zum Vorschein kommt im Gericht. Und wenn es auch die schlimmste Unwahrhaftigkeit ist, die ich plötzlich anschauen muss, die ich mir vielleicht geleistet habe und habe es gar nicht gemerkt, war mir dessen gar nicht bewusst. Dem Gericht verfallen. Jetzt schon hier in dieser Welt. Wie kann man sich das vorstellen? Durch den Text, den wir hier haben, wurde ich zu einer Person geführt, von der in der Bibel berichtet ist. Vielleicht hat jemand eine Ahnung. Jemand, der geschworen hat, Jesus nicht zu kennen. Obwohl er ihn kannte. Petrus. Jemand, der ganz, ganz close war mit Jesus, der ganz, ganz eng an Jesus dran war. Der kam plötzlich in eine Drucksituation, wo er gesagt hat, ich kenne Jesus nicht, obwohl er vorher vollmundig behauptet hat, ich werde zu dir stehen. Ich lese uns mal den Text vor, Matthäus 26, ab Vers 31. Jesus spricht mit seinen Jüngern, kurz vor seiner Gefangennahme, und bereitet seine Jünger darauf vor, indem er zu ihnen sagt, in dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Und dann zitiert Jesus aus dem Alten Testament, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Also Jesus macht seinen Jüngern deutlich, das, was passieren wird mit seiner Kreuzigung, mit seiner Verhaftung, das wird sie zu Fall bringen. Sie werden sich ärgern über ihn, sie werden das nicht richtig finden, was passiert, die werden Anstoß nehmen. Und Jesus sagt dann weiter, wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Das heißt, Jesus blickt dann schon ganz weit nach vorne, dass es eben nicht bei diesem Ärgernis seines Todes bleiben wird, sondern dass es weitergehen wird. Petrus hängt noch vorne fest, konnte den Weg über das Kreuz hinaus gar nicht sehen, gar nicht mitgehen und antwortet und sprach dann, wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich doch mich niemals ärgern. Ja, Petrus in diesem Moment voll der Überzeugung, ich werde Jesus treu bleiben, ich werde mich nicht über ihn ärgern. Und dann sagt Jesus, in Vers 34 steht es, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Also Jesus weist dem Petrus darauf hin, du nimmst dir gerade was vor, wird vermutlich nicht so klappen. Und dann erwidert Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und das Gleiche sagten auch alle Jünger, steht dann noch in Matthäus. Also das heißt, die sind alle der Meinung, sie werden sich nicht an Jesus ärgern, sie werden mit dem klarkommen, was passieren wird, was Gott ihnen zumuten wird durch das, was dann geschieht. Was dann geschieht, wird dann berichtet im Matthäusevangelium, in diesem 26. Kapitel. Jesus entzieht sich seiner Gefangennahme nicht. Hätte er machen können. Hätte er einfach da nicht hingehen müssen in Garten Gethsemane. Ja? Also so einfach wäre es gewesen. Er entzieht sich dem nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch so der Kernpunkt vielleicht ist, so dieses sich ärgern, so wie es Luther übersetzt hat. Andere Übersetzungen haben es anders übersetzt. Dass sie zu Anstoß kommen, zu Fall kommen. Also Jesus entzieht sich der Gefangennahme nicht. Er wird ins Haus des obersten Priesters gebracht und dann ist ab Vers 69 in Matthäus 26 überliefert, wie es dann weitergeht. Petrus aber saß draußen im Hof und es trat eine Magd zu ihm und sprach, und du warst auch mit diesem Jesus aus Galiläa, der da jetzt drinnen verhört wird im Haus des Hohepriesters. Und was macht der liebe Petrus? Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Als er dann aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere Magd und sprach zu denen, die da waren. Dieser da war auch mit dem Jesus von Nazareth. Und Petrus leugnete abermals und schwor dazu, jetzt kommt's, ne? Schwor dazu, ich kenne den Menschen nicht. Man merkt, der Druck bei Petrus steigt innerlich. Es reicht nicht mehr, dass er einfach nur sagt, oh, ich weiß nicht, wovon ihr redet, sondern jetzt fällt er aufs Schwören zurück. Ich kenne den Menschen nicht. Also das zweite Mal, dass er Jesus verleugnet. Und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen. Deine Sprache verrät dich. Ja, der hat einen galiläischen Akzent gehabt, der Petrus. Und Jesus war aus Galiläa, da ist er aufgewachsen in Nazareth. Und jetzt ja, kann Petrus eigentlich nicht mehr das leugnen. Die Sprache verrät ihn. Und was macht der liebe Petrus? Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Wie soll man das verstehen, dass er anfing, sich zu verfluchen? Das kann man vom Alten Testament her verstehen. In dem Alten Testament gibt es die Praxis des Schwörens, um Sachen Nachdruck zu verleihen. Und man sagt dann im Grunde, wenn ich die Unwahrheit sage, dann soll mich ein Fluch treffen. Das ist im Grunde diese Praxis der bedingten Selbstverschwörung, so nennen das die Ausleger, die ich da gelesen habe. Also unter der Bedingung, dass ich die Unwahrheit sage, dass es nicht stimmt, was ich sage, soll mich ein Fluch treffen. Dann soll mir irgendwas Schlimmes geschehen. Also, jetzt ist der Druck so gestiegen beim lieben Petrus. Zum dritten Mal wird er erkannt und jetzt sogar der Nachweis, ey, du bist aus Galiläa, dein Akzent verrät dich doch. Was machst denn du hier in Jerusalem? Klar gehörst du zu dem Jesus. Und dann fing Petrus an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und dann heißt es weiter im Vers 74, und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Wie verfällt Petrus dem Gericht? Wie konfrontiert Gott ihn mit seiner Lüge, mit seinem Meineid? Er schwört. Wann passiert's? Wodurch passiert's? Jetzt mal nur von dem Text, den ich gerade vorgelesen habe. Wo passiert's da? Noch nicht das Weitere, kommen wir später noch zu. In dem, was ich gerade erzählt habe, vorgelesen habe. Durch den Hahn. Der Hahn kräht. Und alsbald krähte der Hahn, da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte. Ein krähender Hahn wird zum Gerichtssaal Gottes letztlich, wo plötzlich der Petrus vor dem Thron Gottes steht, innerlich, und gezeigt bekommt, erinnert wird an das, was Jesus gesagt hat, du wirst mich dreimal verleugnen, bevor der Hahn kräht. Hahn kräht, Klingeling, Verknüpfung kommt her. Das ist das, was wir hier sehen. Da beginnt letztlich die Konfrontation Gottes, dass Gott den Petrus mit seiner Sünde, mit seiner Lüge, mit seiner Unwahrhaftigkeit, seinem Meineid konfrontiert. Als der Hahn kräht, durch einen krähenden Hahn. Und worin zeigt sich dann in unserem Text, dass Petrus sein Scheitern erkennt, dass er sich's eingesteht, dass ihm die Augen aufgehen, dass er bitterlich weint? Von unserem Bibeltext her, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Irgendwann, jede Lüge, jede Unwahrheit wird irgendwann offenbar werden müssen. Und wenn wir sie machen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann es passiert. Ob es recht schnell passiert, wie jetzt beim Petrus, der Hahn kräht ziemlich zügig und dadurch ist das alles noch recht frisch bei ihm. Gott muss gar nicht viel tun, da reicht ein krähender Hahn und er checkt's. Manchmal muss Gott viel, viel härter auffahren, um uns die Augen für das zu öffnen, wofür wir die Augen einfach nicht öffnen wollen. Und dann weint er schon bitterlich. Das heißt, Petrus zeigt da ein offenes Herz für die Korrektur Gottes. Er ist bereit, sich überführen zu lassen. Und jetzt die spannende Frage, woran zeigt sich, dass sein Versagen ihn nicht von der Liebe von Jesus getrennt hat? Woran zeigt sich das? Jetzt nicht in unserem Text, sondern später. Ja. Genau. Genau. Nach seiner Auferstehung gibt es so einen ganz persönlichen Moment zwischen Jesus und Petrus, wo Petrus erleben darf, die Liebe von Jesus, hat ihn deswegen nicht fallen lassen. Er kriegt sogar einen Auftrag, weiterzumachen. Wir wissen letztlich, dadurch, dass wir den Namen Petrus überhaupt kennen, dass Gott mit ihm weitergemacht hat, dass er ihn nicht hat fallen lassen, dass er in der Apostelgeschichte eine ganz wichtige Leitungsfigur für die junge Christenheit war. Das heißt, Gott entzieht nicht dem Petrus sein Vertrauen, weil er gescheitert ist, sondern er klärt es mit ihm. Er sieht, Petrus hat was begriffen, er hat was dazugelernt und dann ist es überhaupt kein Problem, mit Petrus weiterzumachen. Wir sehen daran, dass Petrus weiter von Jesus gebraucht wurde und nicht rausgeschmissen wurde, dass ihn sein Versagen nicht von der Liebe Gottes getrennt hat. Und das Schöne ist, weil wir die Sachen ja jetzt im Neuen Testament alle nachlesen können, Petrus steht exemplarisch dafür, was für uns alle gilt. Dass wir uns nicht, wenn wir scheitern, von Gott zurückziehen müssen, sondern dass wir auf seine Liebe vertrauen dürfen. Und dass Gott das mit uns klären wird, was noch zu klären ist. Und die Grundlage eigentlich für das Ganze, was da passiert, die wurde noch viel früher gelegt. Hat jemand da eine Idee? Vor der Begebenheit, die ich vorgelesen habe, wo Petrus den Jesus dreimal verleugnet. Ich sehe, ein paar denken nach, das ist gut. Es hat jetzt nicht jeder die Chance, die Frage zu beantworten, weil nicht jeder sich so gut in der Bibel auskennt, das ist auch klar. Ich kürze es mal ab. Bei der ersten Begegnung von Jesus mit Petrus, was sagt Petrus da? Nachdem er gemacht hat, was Jesus gesagt hat und einen riesen Fischfang eingezogen hat. Bitte? Ja, das sagt Jesus dann anschließend, aber was sagt Petrus zu Beginn? Geh fort von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich hoffe, ich habe mich richtig erinnert. Das habe ich jetzt nicht explizit nachgelesen, alle anderen Sachen habe ich schon. Petrus macht, was Jesus sagt und erkennt in dem Wunder, das passiert, wem er gegenübersteht, nämlich dem lebendigen Gott. Diese Frage, für wen haltet ihr mich? Wir haben sie vorhin gehört, das war nicht abgesprochen. Ich habe wieder gedacht, es ist interessant, wie Gott mit seinem Geist so einen Gottesdienst vorbereitet. Wie er dem Moderator ein Bibelwort gibt, das sehr gut zu dem passt, was er dem Prediger aufs Herz gelegt hat. Auf diese Frage, für wen haltet ihr mich? Petrus erkennt, ihm steht der lebendige Gott in menschlicher Gestalt gegenüber. Und Petrus erkennt, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich kann als sündiger Mensch nicht in der Gegenwart Gottes sein. Das beißt sich, das funktioniert nicht. Das heißt, die wichtigste aller Erkenntnisse hat Petrus schon gleich zu Beginn. Nämlich er erkennt sich als Sünder vor Gott, angesichts dessen, dass er Jesus gegenübersteht. Und fällt auf die Knie und darf Gnade erleben. Jesus sagt nicht, ja, hast recht, komm, hau ab. Ich meine, das hätte er machen können. Das wär eigentlich stimmig gewesen, das wäre richtig gewesen. Aber unser Gott ist nicht so drauf. Das ist das, was er versucht, uns beizubringen. Wir sind zwar Sünder, aber er liebt uns trotzdem. Und wir machen zwar Fehler, aber er will uns trotzdem gebrauchen für seine Pläne mit dieser Welt. Und das hat er mit dem Petrus gemacht. Und damit letztlich geht's los. Petrus hat begriffen, er steht der Liebe in Person gegenüber und er hat sich von Jesus berufen lassen, in die Nachfolge, diese 3 Jahre mit Jesus unterwegs zu sein, ist dann grandios gescheitert, wie das, was ich vorhin vorgelesen habe, dass er eben, obwohl er in Jesus der Liebe in Person begegnet ist, verleugnet er ihn trotzdem und er kriegt wieder vergeben, er kriegt wieder eine neue Chance, er kriegt wieder einen neuen Auftrag. Wahrhaftigkeit muss sein. Und weil wir so oft unwahrhaftig sind, muss auch Gericht sein. Wahrhaftigkeit muss sein, denn ohne Zuverlässigkeit funktioniert das Leben nicht. Und deswegen muss auch Gericht immer wieder sein, weil sonst es immer schlimmer würde auf dieser Welt. Und jetzt zum Abschluss der Predigt möchte ich zu diesem Wahrhaftigkeit muss sein noch sagen, alles beginnt letztlich damit, dass Gott wahrhaftig und zuverlässig ist. Ich habe das vorhin ausgeführt, kurz mit den Naturgesetzen, dass sie funktionieren, dass sie uns überhaupt Lebensmöglichkeit geben, dass überhaupt Leben existieren kann. Aber Gott hat ja nicht nur die physikalische Welt geschaffen, er hat auch die menschliche Welt geschaffen, die geistige Welt, die seelische Welt. Und da ist durch den Sündenfall Nebel drüber gekommen. Wir können Gott nicht mehr so erkennen wie im Paradies. Wir können nicht mehr so frei und offen nackt vor ihm stehen. Und das ist jetzt alles ein bisschen schwieriger geworden mit Gott, aber er hat uns deutlich gemacht, in der Bibel von vorne bis hinten, auf sein Wort können wir uns verlassen, dürfen wir uns verlassen. Und im Neuen Testament hat er uns gezeigt, dass er uns mit Jesus sein Wort auf eine Weise gegeben hat, die durch nichts anderes überboten werden kann, die durch nichts anderes auch nur annähernd erreicht wird. Unser Gott ist wahrhaftig, unser Gott ist zuverlässig. Auf sein Wort können und dürfen wir uns verlassen. Und das ist das, was ich uns wünsche, dass das so nachwirkt jetzt von dieser Predigt, dass wir durch Jesus am liebenden Herzen Gottes ankommen dürfen und begreifen, dass er uns wirklich aus freien Stücken, nicht weil wir irgendwas geleistet hätten oder es verdient hätten, dass er uns deswegen nur vergeben kann, sondern einfach, weil er uns vergeben möchte. Der möchte uns vergeben. Auch alle unsere Unwahrhaftigkeit, die vielleicht in unserem Leben ist. Damit wir am Herzen Gottes gesunden können. An seiner Art, an seiner Wahrhaftigkeit, an seiner Zuverlässigkeit. Dass da unsere Herzen gesunden können, gereinigt werden können von aller Unwahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit. Und dass Gottes Wesen, Gott mit seinem Wesen immer mehr in uns einkehren kann. Das ist mein Wunsch und ich möchte jetzt noch am Ende der Predigt mit uns beten für den anschließenden Teil, wo wir drei Lieder singen werden und in diesen drei Liedern den wahrhaftigen, den zuverlässigen Gott in den Blick nehmen wollen. Vater im Himmel, du bist so ein unfassbarer Gott. Dein Sein übersteigt unser Denken, unser Vorstellungsvermögen und trotzdem möchtest du uns so nahe kommen, wie du in Jesus damals den Menschen nahe gekommen bist, auch dem Petrus. So möchtest du durch den Heiligen Geist auch jedem Einzelnen, der heute hier ist oder der das nachhört oder der das über Zoom gerade mitkriegt, so möchtest du jedem Einzelnen nahe kommen. Und bitte schenk, Herr, dass es jetzt, wenn wir diese Lieder singen, dass es beim Singen dieser Lieder oder beim Hören dieser Lieder zu einer Begegnung mit dir kommen kann, dass wir uns öffnen können für dich, dass uns die Augen aufgehen können und wir deine Liebe zu uns sehen, dass wir das begreifen können, dass wir deine Liebe aber auch spüren können. Und dass wir uns öffnen können für dich und deine Liebe. Dass wir dich und deine Liebe und deine Wahrheit in uns reinlassen können. dir Raum geben können in uns. Denn das möchtest du. Du möchtest uns mit dir, mit deinem Geist erfüllen, mit deiner Liebe erfüllen, mit deiner Wahrheit erfüllen. Und dass wir dann immer für uns immer klarer diese Frage beantworten können, wer du für uns geworden bist. Und nicht nur mit deinem Tod vor 2000 Jahren und deiner Auferstehung, dass das nicht nur ein Ereignis der Vergangenheit ist, sondern dass es auch ein Ereignis der Gegenwart wird. Durch dich und deinen Geist. Denn du lebst, Jesus, du bist auferstanden, du regierst. Du bist das Leben. Du bist die Liebe. Du bist unser Gott. Du bist die Wahrheit in Person. Amen.